Ja, guten Morgen. Ich grüße euch auch ganz herzlich. Für die, die mich nicht kennen oder noch nicht kennen, mein Name ist Markus Kettner. Ich bin hier mit meiner Frau Silke. Wir kommen aus dem Schwabeländle. Das ist, also wir wohnen in der Nähe von Tübingen. Vielleicht sagt das einem oder anderen was von euch. Oder Stuttgart sagt euch auf jeden Fall was. Und ja, wir sind am Donnerstagabend in Richtung Norden gefahren. Ich komme ursprünglich aus der Nähe von Kassel, Hof Geismar, da komme ich her. Ja, meine Mutter ist in der Nähe von Holzminden aufgewachsen. Also ich habe hier teilweise Wurzeln. Meine Tanten kommen aus Basinghausen und dieser Ecke. Also ich kenne eure Heimat etwas. Ja, das ist interessant, wenn man in Kassel wohnt. Wir haben in Kassel geheiratet. Damals, und als die Schwaben dann in den Norden gefahren sind, haben sie Angst gehabt, dass da irgendwie die Scheibe zu Ende ist und dass sie ins Meer fallen in Kassel. Ja, die haben gedacht, Kassel liegt kurz hinterm Deich. Das ist wirklich so. Die haben echt gedacht, da oben ist dann nur noch ganz kurz, dann können wir ja geschwind noch an die Nordsee fahren, wenn wir schon in Kassel sind. Interessanterweise ist das, wenn man mit Leuten ganz vom Norden spricht, ihr seid ja noch nicht ganz im Norden, wenn man Leute ganz vom Norden spricht, ja, an der Küste oben, die denken, Kassel liegt in Bayern. Das ist also interessant, wenn man in Kassel liegt, liegt man entweder an Bayern oder in Bayern oder kurz hinterm Deich, je nachdem von wo man guckt, ja. Bitte? Voralpen. Ja, Voralpen, genau. Ja, wir haben 4 Kinder. Im Alter von 14 bis 22 Jahren. Ich leite mit 2 anderen Brüdern eine Gemeinde dort und wir sollen euch auch ganz herzlich von der Gemeinde grüßen. Ich habe auch noch heute Morgen eine Nachricht gekriegt, also herzliche Grüße aus dem Schwabenland. Heute Morgen, denke ich, denken die auch an euch und sind mit euch verbunden. Ja, das ist interessant, das ist schön. Wir haben auch schon festgestellt, dass wir hier Verbindungen mit euch haben. Also wir haben heute Morgen mit dem Ruben gesprochen, Josias, wir haben festgestellt, Missionare aus unserer Gemeinde, wo wir herkommen, er kennt sie in Chile. Sie waren sogar auf seiner Hochzeit. Also ganz, ganz enge Bande gibt's, ja, ist interessant. Ich arbeite auch noch Teilzeit, oder ja, die meiste Zeit leider. Aber ich arbeite noch in einem Baugerätehandel, mache dort Werbung und Netzwerkbetreuung. Dann in einem anderen Teil meiner Zeit investiere ich in die Gemeinde oder bin auch als Bibellehrer im Ausland unterwegs, was mir sehr viel Spaß macht. Das liegt mir sehr am Herzen, ja. Ich danke euch ganz herzlich für die Einladung. Ist ja immer ein bisschen ein Risiko, wenn man einen ganz fremden Menschen einlädt. Ihr wisst nicht, was kommt. Und ihr seid heute Morgen gekommen und wusstet gar nicht genau, was jetzt auf euch zukommt. Also, ich danke euch, dass ihr trotzdem gekommen seid. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich hier sein konnte, die letzten Tage. Und viele von euch auch ein bisschen näher lernen konnte. Also vielen Dank für die Einladung. Heute Morgen habe ich ein Thema auf dem Herzen für euch, worüber ich schon oft gesprochen habe an ganz verschiedenen Orten, was mir sehr auf dem Herzen liegt. Und das passt sehr gut zu Ostern, zu dem Kreuz, zu all dem, was wir gesprochen haben. Und ich möchte noch ganz kurz beten und dann möchte ich euch das gerne sagen. Vater, ich möchte dich einladen, dass du kommst mit deinem Geist. Vater, dass du uns zu hören hilfst, mir zu reden hilfst. Vater, wir bitten, dass der Geist der Weisheit und der Offenbarung unter uns ist heute Morgen. Amen. Ja, wir haben ja in den letzten Tagen angeschaut, was das Kreuz bedeutet und haben versucht, ein bisschen tiefer zu gehen. Und ich denke, man könnte noch viel mehr darüber sagen. Wir haben immer noch nur an der Oberfläche gekratzt. Das Kreuz bedeutet so viel. Gottes Wort sagt, wenn Gott seinen Sohn nicht verschont hat, wie sollte er uns mit ihm nicht alles geben? Und dieses Alles, das ist ein göttliches Alles. Das ist nicht ein menschliches Alles, was wir uns darunter vorstellen, sondern in Gottes Augen alles will er uns geben. Er will nichts zurückhalten. Stellt euch das mal vor. Ist das nicht irre? Gott will uns alles geben. Er will uns Anteil geben an allem, was er hat. Und sein Herz ist zu schenken, sein Herz ist zu geben. Und so ist in dem Kreuz alles. Er hat alles gegeben. Er hat Jesus gegeben für uns. Er hat eine Erlösung für uns bereitet. Er hat uns alles darin gegeben, was wir brauchen, in Ewigkeit. Und er wird die ganze Ewigkeit damit beschäftigt sein, das haben wir gestern Abend angeschaut, uns davon, von seiner Güte schmecken zu lassen und uns das zu zeigen, wer er ist und wie groß seine Liebe ist und was er an Güte für uns hat. Ja, in den kommenden Zeitaltern hat er geplant, uns den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte zu erweisen. Das sagt Gottes Wort. Also es wird bestimmt die ganze Ewigkeit nicht langweilig, Gottes Güte zu erleben. Oder? Das wird unglaublich. Und dafür brauchen wir natürlich einen neuen Leib. Darüber haben wir auch gesprochen, weil dieser Leib könnte das nicht vertragen. Und so ist, so möchte ich über eine Wahrheit sprechen, die mit dem Kreuz zusammenhängt und vor allen Dingen auch mit Ostern zusammenhängt, die im Markus-Evangelium mit einem Satz ausgedrückt wird. Im Markus-Evangelium steht etwas, was bei der Kreuzigung passiert ist. Und wisst ihr, was da passiert ist? Da steht, als Jesus starb, ja, im Markus-Evangelium Kapitel 15, Vers 37 und 38, in 37 steht, Jesus aber stieß einen lauten Schrei aus und verschied, also starb. Und der Vorhang des Tempels zerriss in zwei Stücke von oben an bis unten aus. Also Jesus starb und der Vorhang im Tempel zerriss. Und mit diesem einen Satz, glaube ich, fasst Markus zusammen, was an Karfreitag und Ostern passiert ist. Es lohnt sich, über diesen Satz nachzudenken. Dass der Tempel, im Tempel der Vorhang zerrissen ist. Und dieser Vorhang, das ist jetzt nicht so ein kleines Vorhängchen gewesen, so wie der da, sondern ein dicker, schwerer, mehrlagiger Vorhang. Den kannst du nicht so einfach zerreißen. Den kannst du nicht mal einreißen. Und dann steht da auch noch, er riss von oben. Wisst ihr das? Da steht nicht, der riss von unten. Normalerweise, wenn ein Vorhang irgendwo hängt, denke ich mir mal, der reißt er von unten. Also unsere Gardinen, die fangen von unten an kaputt zu gehen. Und dieser Vorhang, der wurde so zerrissen. Wer hat den zerrissen? Gott hat den zerrissen. Genau. Das ist das Interessante. Gott hat diesen schweren Vorhang, den kein Mensch zerreißen konnte je, weder in Realität noch die geistliche Realität, die dahinter steht, konnte kein Mensch zerreißen. Gott hat diesen Vorhang zerrissen. Und dieser Vorhang hat das Heiligste vom Allerheiligsten getrennt. Bis zum Heiligsten konnten wir Menschen gerade so kommen. Also so halb in Gottes Nähe. Wenn man sich angestrengt hat, sauber gemacht hat und sich gereinigt hat und Opfer gebracht hat und so weiter, konnte man so ein bisschen in Gottes Nähe kommen. Aber ganz in Gottes Nähe konnte keiner kommen. Einmal im Jahr ist der hohe Priester dort reingegangen und hat das Opferblut dorthin gebracht für das Volk. Und er hat also lange gebraucht, sich vorzubereiten. Ja, er musste also wirklich sehen, dass alles in Ordnung ist. Und man sagt in der jüdischen Tradition, dass der Hohepriester wirklich Angst hatte, da reinzugehen. Der hat ein Glöckchen am Gewand, dass es immer klingelte, damit man auch hörte, lebt er noch. Er hat ein Seil um den Fuß. Falls er doch nicht ganz rein war, würde er sterben in Gottes Gegenwart. Dann konnte man ihn an dem Seil wieder rausziehen. Dann brauchte da keiner reingehen und auch sein Leben riskieren. Also so war das mit Gottes Gegenwart. Große Ehrfurcht, da reinzugehen hinter diesen Vorhang, in Gottes Heiligkeit, in Gottes Feuer. Wer wollte da schon reingehen? Wer kann bei heiligem Feuer stehen? Steht in der Bibel. Könnt ihr da rein? Hättet ihr da reingehen können? Hättet ihr euch getraut, da reinzugehen? Ich wüsste es auch nicht so ganz. Und jetzt, was macht Gott? Er reißt diesen Vorhang in zwei. als Jesus stirbt. Unglaublich. Wenn ihr jetzt Juden wärt, dann wüsstet ihr noch viel, viel mehr, was das bedeutet. Wenn ihr damals Juden gewesen wärt, wüsstet ihr noch viel, viel mehr, was das bedeutet. Dass der Vorhang vor dem Tempel, vor dem Allerheiligsten zerreißt. Von oben. Also Gott hat ihn zerrissen. Er macht den Weg frei ins Allerheiligste. Das kann doch gar nicht sein. Das macht Gott an Karfreitag und an Ostern. Was will er damit sagen? Das ist mein Thema heute Morgen. Mein Thema ist, dass der Weg zum Vater frei ist. Ich möchte euch mal was fragen. Wer hat schon mal an Gottes Heiligkeit gezweifelt von euch? An Gottes Heiligkeit? An Gottes Macht? Habt ihr schon mal an Gottes Macht gezweifelt? Ja, schon mal so ein bisschen, ja. An Gottes Heiligkeit? Habt ihr schon mal daran gezweifelt, dass Gott allgegenwärtig ist? Nicht? Wer von euch hat schon mal gezweifelt, dass Gott ein liebender Vater ist, der immer und zu jeder Zeit nur gut zu euch ist? Wer hat daran schon mal gezweifelt? Die anderen, glaube ich, sind nicht ganz ehrlich. Ja, wir zweifeln nicht so sehr an Gottes Macht, an Gottes Allgegenwart, an Gottes Heiligkeit, aber ist Gott ein liebender Vater, der immer nur gut ist? Ist er so? Ich glaube, dass das die Offenbarung darüber, dass Gott so ist und dass dieser Weg zum Vater frei ist, dass das eine entscheidende Offenbarung ist, die wir brauchen für unser Leben. Damit Heilung und Stabilität in unser Leben kommt. Ich habe festgestellt, dass wenn diese Offenbarung über Gott als Vater fehlt, dass Männer, auch Frauen, aber ich rede jetzt mal von Männern, immer auf der Suche sind nach dem Vater. Und deshalb glaube ich, ist das so wichtig. Und Jesus spricht darüber, dass er gekommen ist, uns genau das zu offenbaren. Er sagt, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch ihn. Ich möchte euch erstmal fragen, was denkt ihr denn, wie viele Stellen im Alten Testament über Gott als Vater sprechen? Im Alten Testament. Also im größeren Teil unserer Bibel. Dieser Teil, der dicke Teil. Wie viele Stellen sind da über Gott als Vater?
250.
Okay. Wer hat mehr, wer hat weniger? Keine? 30? 10? Also das kommt nah dran. Das kommt nah dran. Also es gibt 7 Stellen, die ich jetzt gefunden habe. Vielleicht findet ihr mehr, aber es werden nicht viel mehr sein. Ja? 7 Stellen, wo Gott als Vater bezeichnet wird. Aber mehr in der Hinsicht, dass er der Vater des Volkes Israel ist. Ja? Dass er der Erzeuger, der Schöpfer des Volkes Israel ist. Und in dem Sinn ihr Vater. Jesaja 63, Vers 16, 64, Vers 7, Jeremia 3, Vers 4 und Maleachi 1, 6 und 2, 10. Das sind eigentlich die Stellen, die über Gott als Vater in Bezug auf Israel reden. Dann gibt es noch 2 Stellen. Eine im Psalm 103, Vers 13, da steht, wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Psalm 103. Aber wenn er den Psalm 103 liest, das hört sich an wie ein Neues Testament. Sowieso, das ist eine Vision, eine Prophetie aufs Neue Testament. Ja, ihr kennt das, der Herr, der dir alle deine Sünden vergibt, der heilet alle deine Gebrechen, der dich vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und so weiter. Das ist alles eine Prophetie auf das, was in Jesus geschehen ist. Und genauso das auch, dass er sich wie ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Dann gibt es noch eine weitere Stelle, Jesaja 9, da steht auch eine Prophetie auf Jesus. Ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Man nennt seinen Namen, wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater oder Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Das war's. Mehr Stellen über den Vater habt ihr im Alten Testament nicht. Ihr habt Gott als Richter, ihr habt Gott als Retter, ihr habt Gott als Herrscher, als König, auch als Heiler, als mächtigen Gott. Das ist Gott. So ist er, oder? Das ist richtig, das ist die Wahrheit. Er ist der Schöpfer, er ist der, der uns erhält, der uns versorgt und der uns richtet. Das ist Gott. Aber eine persönliche Vater-Kind-Beziehung gibt es im Alten Testament nicht. Es gibt ein paar Menschen, die so gelebt haben mit ihm und die das prophetisch gesehen haben. David zum Beispiel hatte so eine Beziehung oder Henoch oder verschiedene andere Leute. Aber es ist nicht als Ganzes offenbart gewesen, dass es einen Vater gibt und dass wir seine Kinder sein können. Das gab es nicht. Das heißt, wenn ihr zu Gott gebetet habt, so wie auch Juden heute noch beten, ist, dass Gott der Allmächtige ist, der Ewige, gepriesen sei er. Das ist alles wahr, aber Gott ist doch weit weg. Ja? So, jetzt im Neuen Testament. Wie viele Stellen habt ihr über Gott als Vater im Neuen Testament? Also es sind 240, die ich gefunden habe. Ja, nur umgekehrt, genau. 240 im Neuen Testament über, ungefähr über Gott als Vater. Und dann noch natürlich viele Stellen, die über uns als Kinder reden. Und das bedeutet natürlich auch, dass da über Gott als Vater die Rede ist. Ja. Wenn du ein Kind hast, muss es auch irgendwo einen Vater geben. Ja. Und von diesen 240 Stellen sind alleine 106 im Johannesevangelium. Hammer, oder? Johannes, der Lieblingsjünger Jesu, der an seiner Brust gelegen hat, hat auch den Vater erkannt. Ich zeige euch den Vater, sagt Jesus. Und indem der Sohn geoffenbart wurde, indem Jesus auf die Bildfläche kam, wurde auch der Vater offenbar. Es war ein Geheimnis, was verborgen war im Alten Testament. Und als Jesus kam, der Sohn, wurde offenbar, dass Gott unser Vater ist. Dass Gott Vater ist. Johannes 1, 14. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater. Voller Gnade und Wahrheit. Also, Jesus, das Wort wird Fleisch, wohnt unter uns. Und als Sohn offenbart er den Vater. Ich und der Vater sind eins. Ich kann nur tun, was ich den Vater tun sehe, sagt Jesus. Und indem wir die Herrlichkeit des Sohnes sehen, sehen wir die Herrlichkeit des Vaters. Es ist dieselbe Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit. Und Jesus hat das sogar als Ziel, uns den Vater zu zeigen. Er sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Das bedeutet also, das ist meine Zusammenfassung jetzt von meiner Einleitung, dass das Neue Testament uns was Neues, was ganz Neues über Gott offenbart, was vorher nicht da war. Dass Gott Schöpfer ist, das wussten wir, dass Gott Richter, Heiler, Retter, Befreier, all dieses ist, das hat er dem Volk Israel schon gezeigt. Aber dass Gott Vater ist, das zeigt er denen, die an Jesus glauben. Andere können das nicht sehen. Das sehen wir erst mit Jesus, dass Gott Vater ist. Und das ist eine große Betonung im Neuen Testament. Und Jesus sagt, das möchte ich nochmal sagen, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Wenn ihr einen Weg habt, dann ist es so, dass dieser Weg irgendwohin führt. Ja? Meine Frau und ich, wir wandern gerne in den Alpen. Wir lieben das. Die sind zum Glück nicht so weit weg von uns. Und da ist es so, dass du einen Weg hast und du willst auf diesem Weg irgendwohin. Normalerweise willst du zum Gipfel. Ja? Wenn du auf irgendeinen Berg willst, gehst du auf dem Weg. Und du siehst manchmal nicht gleich, wo der hinführt. Aber du bleibst auf dem Weg und du weißt, dieser Weg führt dich auf den Gipfel. Und Jesus ist so ein Weg, der uns wohin führt. Er führt uns zum Vater. Und das ist auch das, was er machen möchte. Das Ziel ist der Vater. Seht ihr das? Ja? Jesus sagt, ich bin der Weg. Er sagt nicht, ich bin das Ziel. Er sagt, ich bin der Weg. Wohin? Zum Vater. Und er möchte, dass wir dort ankommen. Er möchte, dass wir da hinkommen. Er möchte uns da hinbringen. Er möchte, dass wir zum Vater kommen. Der Vorhang ist zerrissen. Er will, dass wir da reingehen. Zum Vater. Und viele Kinder Gottes sind auf dem Weg. Aber sind nicht angekommen beim Ziel. In meinem Leben war das auch lange Zeit so. Der Weg führt wohin? Gut, in den Alpen ist es so, dass schon der Weg schön ist und bei uns ist auch der Weg schön. Ja, das reicht mir manchmal, auf dem Weg zu sein, weil der ist einfach so gut, da brauche ich gar nicht mehr auf den Gipfel. Und so geht's uns auch manchmal. Ja, Jesus, du bist der Weg. Halleluja, das ist schon gut, das ist uns genug. Aber Jesus sagt, nee, komm weiter. Komm weiter, ich will dir den Vater zeigen. Wenn wir Jesus aufnehmen, empfangen wir diesen Geist von Kindschaft. Ja, wir empfangen die Macht, Kinder Gottes zu sein. Die, die ihn aufnahmen, gab er die Macht, die Vollmacht, Kinder Gottes zu sein. Und er gibt uns seinen Geist, Römer 8, 16. Und dieser Geist ist der Geist der Sohnschaft, der Tochterschaft. Den gibt er in uns rein. Und dieser Geist ruft in uns was. Der ruft, Abba, Vater. Und wir können diese enge Beziehung zum Vater haben. Übrigens, dieses Wort, was Jesus dort sagt zum Gebet, das ist eine Revolution gewesen. Ich habe gerade schon ein bisschen angedeutet, wie Juden beten, und ich will das in keiner Weise irgendwie schlecht machen. Nicht, dass ihr mich irgendwie falsch versteht. Aber normalerweise reden Juden Gott so an, dass sie sagen, der Ewige, gepriesen sei er. Oder irgend sowas in der Art. Und du weißt ganz genau, ich bin hier und Gott ist dort. Und das ist meine Stellung. Und da ist auch was Richtiges dran. Als Jesus gefragt wurde, wie sollen wir denn beten? Seine Jünger fragen ihn, wie sollen wir denn beten? Jesus, lehre uns beten. Wie fängt ihr dieses Gebet an? Ja, sagt's mir. Vater unser im Himmel. Genau, Vater unser. Und das hebräische oder das aramäische Wort, was er dort am Anfang sagt, ist Abba. Das nimmt Paulus dann später auf, im Römerbrief und auch im Galaterbrief. Abba. Also jeder, der Kinder hat, weiß, was Abba bedeutet. Das hört sich nämlich an wie Papa. Das ist das, was die Kinder sagen. Abba, Baba, Baba, Baba. Ja? Und das hört sich entweder wie Papa an oder wie Abba, je nachdem, wo du anfängst. Ja? Und Jesus sagt tatsächlich seinen Jüngern, die alle jüdisch erzogen wurden, ihr sollt so beten. Abba. Abba. Im Himmel. Schock. Abba im Himmel? Okay, Jesus, wir können vielleicht noch verstehen, dass es dein Vater ist, aber mein Vater? Und nicht nur mein Vater, sondern unser Vater. Das bedeutet, er ist nicht nur meiner, sondern deiner auch. Ich habe ihn nicht nur für mich, sondern er ist auch dein Vater. Unser Vater. Und eigentlich ist in diesem einen Wort das Evangelium drin. Ja, in diesem Wort, wo Jesus sagt, so sollt ihr beten. Abba, Vater. Der Vorhang ist zerrissen. Ihr könnt hingehen, direkt in Gottes Gegenwart, zu dem Vater. Er ist ein Vater. Und dieses Wort Vater, denke ich mir, dass das eine Offenbarung war für die Jünger und ein Anstoß für alle anderen. Das waren die ersten, die auf einmal Gott als Vater angeredet haben, Papa angeredet haben, was für jüdische Ohren viel, viel revolutionärer ist als für eure Ohren, weil wir sind es gewöhnt, Gott so anzureden. Wir haben uns daran gewöhnt, wir beten so, klar, wir beten Vater unser. Jeder von euch betet so, Vater. Aber was das wirklich bedeutet und wie viel das einschließt, das ist uns manchmal gar nicht mehr klar. Ja? Der Vater, Das ist das, was Jesus uns damit offenbart hat. Vater unser, dein Vater, mein Vater, unser Vater, sein Vater. Und ich möchte ein paar Eigenschaften des Vaters anschauen, unseres Vaters. Das erste, die erste Eigenschaft unseres Vaters ist, dass er immer da ist. Er ist immer da. Wisst ihr, das Problem mit dieser Offenbarung Gottes als Vater ist, dass wir alle gewisse Erfahrungen haben mit irdischen Vätern. Ja? Wenn wir das Wort Vater hören, wenn ihr das Wort Vater hört, geht in eurem Kopf was los. Was ist ein Vater? Ratter, Computerprogramm. Das ist das, was ich als Vater erlebt habe. Das ist ein Vater. Oder? Ihr könnt euch gar nicht dagegen wehren. Das ist einfach so. Wenn ihr sagt, ein Auto, was ist ein Auto? Das ist das, was da draußen steht. Habe ich schon gesehen. Vier Räder, das ist ein Auto. Was ist ein Vater? Ah, das ist das, was ich zu Hause erlebt habe. Oder was ich auch nicht hatte vielleicht, ja. Was abwesend war. Vater, das ist der, der nie da war. Vater, das ist der, der früh gestorben ist. Was anderes weiß ich nicht über einen Vater. Das ist ein Vater. Wenn jetzt Jesus sagt, Gott ist ein Vater, dann geht das los in eurem Kopf. Das ist ein Vater. Habe ich schon, weiß ich schon. Das führt uns aber unter Umständen auf eine ganz falsche Fährte. Ja? Weil der Vater im Himmel ist ein vollkommener Vater und unsere irdischen Väter sind nicht vollkommen. Die sind unter Umständen sogar genau das Gegenteil von dem, wie Gott als Vater ist. Nachdem ich jetzt Vater bin von 4 Kindern, weiß ich, wie unvollkommen ich als Vater bin. Und ich bin echt darauf angewiesen, dass sie nicht 1:1 das übertragen, was sie an mir gesehen haben, auf Gott. Das dürfen sie nicht tun. Ja, die müssen schon in Gottes Wort gucken, was ein Vater ist. Und ich musste das auch. Ich musste auch mich lösen von dem, was ich gesehen habe, was ein Vater ist. Manches war gut daran, manches war nicht gut. Und Jesus sagt uns, wie der Vater im Himmel ist. Jesus zeigt uns, wie der echte, wahre, der einzig wahre Vater ist, von dem alle Vaterschaft kommt. Ja? Und das eine ist zum Beispiel, dass er sagt, der Vater ist immer da. Er ist schon der ich bin, der immer da ist. Er ist anders als unsere irdischen Väter, die nicht immer da sind oder nicht immer da waren. Er ist immer da. Und man kann ihn immer erreichen. Jesus zeigt uns auch, dass Gott, der Vater, gut ist. Matthäus 10:18 sagt er, niemand ist gut als nur einer, Gott. Johannes 1:5, Gott ist Licht und es ist keinerlei Finsternis in ihm. Oder Jakobus 1:16, jede gute Gabe kommt von dem Vater des Lichts, in dem kein Wechsel von Licht und Schatten ist. Ja? Gott hat kein Wechsel von Licht und Schatten, das bedeutet, er hat keinen Wechsel von seinen Motiven. Er hat keine versteckten Motive. Dieser Vater ist der Vater des Lichts. Er denkt nicht was eines und sagt vornherum was anderes. Er sagt nicht vornherum, ich liebe dich, und hintenrum denkt er, naja, nur mal gucken, was da so kommt in seinem Leben. So ist der Vater nicht. Er hat kein verstecktes Motiv. Er hat nicht irgendeine Ecke, die vielleicht doch, wo wir nicht so ganz genau wissen, ob er da nicht vielleicht doch hintenrum uns was reindrückt. Wisst ihr? Das war am Anfang, als ich Christ wurde, war das ein bisschen so. Ja, wenn ich Gott mein ganzes Leben gebe, muss ich aufpassen. Vielleicht schickt er mich dann nach Sibirien. Da hatte ich schon Angst. Ich habe dann so Missionarsgeschichten gelesen und gedacht, nee, da will ich nicht hin. Wenn ich Gott jetzt mein ganzes Leben gebe, weiß ich nicht, was er mit mir macht. Muss man schon vorsichtig sein. Aber Gottes Wort sagt, er hat keine versteckten Motive. Er ist nur gut. Ja? Und wenn du ihm dein ganzes Leben gibst, ist es gut. Ja, er hat mich tatsächlich nach Sibirien geschickt. Aber ich wollte dahin. Wisst ihr das? Vorher hat er mir in mein Herz gegeben, dass ich dahin wollte. Und dann hat er mich hingeschickt. Das war das Interessante daran. Und diese Wahrheit über Gott, dass er gut ist und nur gut ist, die ist umkämpft. Total umkämpft. Im Volk Gottes umkämpft. Die war schon im Paradies umkämpft. Gott ist nicht komplett gut. Gott hat falsche Motive. Das Beste hat er euch vorenthalten. Deshalb sollt ihr von dem Baum nicht essen. Falsche Motive. Der hat genau gewusst, wenn ihr das esst, dann kriegt ihr das Beste, dann werdet ihr sein wie er. Und das will er verhindern. Das ist nicht gut. Auf jeden Fall vielleicht ein bisschen gut, aber nicht komplett gut. Aber, sagt dann der Teufel, aber wisst ihr was? Ich habe was für euch. Esst davon. Ja, ich ist schon klar, ich bin schon der Teufel und ich bin auch nicht ganz gut. Bin auch ein bisschen böse. Aber ich bin auch nicht nur böse. Ich habe auch was Gutes für euch. Seht ihr das? Das macht er. Und er sagt, okay, Gott ist gut, aber nicht ganz gut. Und ich bin böse, aber nicht ganz böse. So ein bisschen Grauzonen gibt's da. Und dann gibt er seine Angebote. Er sät diesen Zweifel an Gottes Güte in unser Herz. Und dann gibt er seine Angebote hinterher. Und wir fallen drauf rein. Immer wieder. Warum? Weil wir nicht Gottes kompletter Güte vertrauen. Das ist das Problem. Wenn du aber weißt, dass Gott nur gut ist, nichts anderes, keine schlechten Motive hat, für dich, egal was du erlebt hast, egal was jetzt mal deine Umstände sagen, es bleibt dabei, Gott ist gut. Wir verstehen nicht alles. Wir verstehen nicht alles, was uns geschieht. Aber Gott ist trotzdem gut. Auch wenn du krank bist, Gott ist trotzdem gut. Auch wenn du was Schlimmes erlebt hast, auch wenn jemand gestorben ist, auch wenn du einen Unfall hattest, auch wenn du was verloren hast. Die Wahrheit ist, Gott ist immer noch gut. Er hat keine schlechten Motive und er hat nicht gedacht, dir gebe ich jetzt mal was ganz Schlechtes. Es ist nicht von Gott. Es ist ganz einfach. Wir haben einen guten Gott und einen bösen Teufel. Der Teufel ist böse und nur böse. Er hat nur Böses im Sinn. Gott ist gut und nur gut, hat nur Gutes im Sinn. Diese Wahrheit ist umkämpft. Und Gottes Güte erregt einen großen Widerstand auch. Wenn wir sehen, wie Jesus kommt, er kommt und zeigt Gottes Güte. Er ist auf einmal mit den Sündern zusammen, heilt einfach, ich sag mal so, er heilt mit der Gießkanne. Oder? Er geht umher, so schreibt die Bibel, und heilt. Jeder, der ihm unter die Finger kommt. Er sortiert nicht aus. Und das hat einen großen Anstoß erregt. Das kann doch nicht von Gott sein. So gut ist doch Gott nicht. Das hat einen großen Widerstand bei den Religiösen erregt. Ja. Und er kämpft gegen diesen Widerspruch, dass Gott so gut sein soll. Und er kämpft dagegen, dass die Religiösen sagen, das ist zu viel Gnade, zu viel Güte. Dann zeigt uns Gottes Wort über den Vater, dass der Vater für uns ist und nicht gegen uns. David sagt, das habe ich erkannt, dass du für mich bist und nicht gegen mich. Auch in dem Neuen Testament, im Römerbrief, wird uns das gezeigt. Gott ist für uns. Der Vater ist für uns. Wie sollte er gegen uns sein? Jesus sagt dann weiter noch, der Vater selbst hat euch lieb. Der Vater selbst hat euch lieb. Johannes 16, 27. Ich habe gestern schon gesagt, dass Luther mal gefragt wurde, wie ist denn Gott in seinem Innersten? Und er hat gesagt, er ist ein glühender Backofen voller Liebe. Ja? Also wir haben auch so einen Kaminofen daheim und wenn da Glut drin ist, das ist so richtig heiß, ja. Gott ist ein glühender Backofen voller Liebe. Und Gottes Wort geht sogar noch weiter. Jesus selber in Johannes 17, Vers 23 sagt uns, wie sehr Gott uns liebt. Wisst ihr das, wie sehr? Dass es seinen Sohn gab? Nee, das meinte ich jetzt nicht, aber das stimmt. Wie sehr liebt er uns? Wisst ihr das? Wird gesagt, wie sehr? Wie Jesus. Das ist richtig. Und du hast sie geliebt, wie du mich geliebt hast, sagt Jesus. Die Welt soll das erkennen, dass wir eins sind und so weiter, dass sie eins sind und dass du sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Das heißt, Gott, der Vater, liebt dich, so wie er Jesus liebt. Kannst du das verstehen? Ich kann es nicht verstehen. Ich kann es schier nicht aussprechen. Aber es ist die Wahrheit. Kannst du mal zu dir selber sagen? Der Vater liebt mich, wie er Jesus geliebt hat. Und er ist bereit, das Beste für uns zu geben, als wir noch Sünder waren. Nicht, als wir schon gut waren und sauber waren und schon ganz einigermaßen richtig in unserem Denken, sondern davor war er bereit dazu. Der Vater hat, sagt Jesus, Matthäus 10, 30, er kennt uns so gut, dass er selbst unsere Haare gezählt hat. Er weiß den aktuellen Stand. Und der Vater selbst, er hört uns, ehe wir ihn bitten. Geh in ein Kämmerchen zum Beten und bete zum Vater, der in das Verborgene sieht. Er will alleine mit dir sein. Und Jesus sagt, der Vater weiß alles, was du brauchst, bevor du ihn bittest. So einen Vater haben wir. Ich wusste das auch vorher, was meine Kinder wollen. Ganz oft, wenn die kamen und sagten, Papa, da wusste ich schon irgendwas, kommt jetzt. Und ich wusste schon, was die wollen. Das heißt nicht, dass uns der Vater alles gibt, was wir wollen. Also wenn die dann beim dritten Eis kamen, kriegen die das natürlich nicht vom Vater. Ich habe denen nicht alles gegeben, was sie wollten. Es war schon so, dass mein kleiner Tim Auto fahren wollte. Das habe ich nie erlaubt. Der Vater, und so bitten wir natürlich auch vom Vater, das ist ein schwaches Bild, aber dass ihr versteht, was ich sagen will. Wir beten auch manchmal Dinge vom Vater, wo er weiß, das gebe ich nicht. Nicht deswegen, weil er böse ist. Weil er gut ist, gibt es uns nicht. Manche Dinge gibt uns Gott nicht, weil er gut ist. Aber er verspricht, dass er uns versorgt mit dem, was wir brauchen. Der Vater weiß, was wir brauchen. Er versorgt uns. Er versorgt die Tiere, die Vögel unter dem Himmel, die Lilien. Und wie viel mehr wird euer Vater, der für die sorgt, doch für euch sorgen? Das redet Jesus über den Vater. Da nimmt er das Wort Vater in den Mund. Der Vater gibt Gutes, wenn wir ihn bitten, Matthäus 7, 11. Jede gute und vollkommene Gabe kommt vom Vater. Und der Vater gibt den Heiligen Geist denen, die ihn bitten. Lukas 11, 13. Gnade, Barmherzigkeit und Friede kommen von unserem Vater. Gibt's viele Stellen in den Briefen. Römer 1, 2. Thessalonicher 1, 1. Timotheus und so weiter. Der Vater ist barmherzig. Lukas 6, 36. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Er sagt, wir haben einen barmherzigen Vater. Der Vater vergibt, wenn auch wir vergeben. Wir sollen vergeben, wie der Vater vergeben hat. Es hat dem Vater gefallen, das Evangelium den Unmündigen zu offenbaren, nicht den Klugen. Dem Vater hat es gefallen, den Demütigen, den Unmündigen, den Schwachen das Evangelium zu offenbaren. Und dem Vater hat es gefallen, denen sein Reich zu geben, Lukas 12, 32. Es hat dem Vater gefallen. Die Erlösung ist der Wille des Vaters. Er hat uns ersegnet mit allem erdenklichen Segen. Der Vater hat uns fähig gemacht zum Anteil am Erbe. Der Vater ehrt uns, wenn wir Jesus dienen, Johannes 12, 26. Dem Vater ist alles möglich. Jesus sagt, Vater, dir ist alles möglich. Johannes 10, 29, der Vater ist größer als alles und niemand wird uns aus der Hand des Vaters reißen. Er ist der Vater der Herrlichkeit. Der Gott allen Trostes. Der Vater ist dabei, uns eine ewige Wohnung zu bereiten. Also, das ist ein kleiner Auszug, wo das Neue Testament uns zeigt, wie der Vater ist. Ist das nicht begeisternd, was wir für einen Vater haben? Wisst ihr, ich glaube, jeder Mensch sehnt sich nach einem Vater. Ich glaube, wir sind so geschaffen. Ich habe gesagt, wir sind als eine lebende Seele geschaffen. Und eine Seele ist wie ein hungriger Schlund zu Gott. Das ist unsere Seele. Und wir haben einen Vater, der diese Bedürfnisse, die wir haben, stillen kann. Ja, und wir Menschen sind auf der Suche nach einem Vater. Ich glaube, jeder Mensch, ich rede mal von den männlichen Menschen, jeder Mann ist auf der Suche nach einem Vater. Und nach der Frauen auch. Ja. Lasst mich trotzdem mal ganz kurz für die Männer was sagen, ja, weil die geben das manchmal nicht zu. Die Frauen geben das eher zu. Aber die Männer sind auf der Suche nach dem Vater, auf der Suche nach Anerkennung vom Vater. Und das Größte, was ein Junge, was ein Mann kriegen kann, ist, dass der Vater sagt, ich bin stolz auf dich. Ich liebe dich, ich bin echt stolz auf dich. Das ist das Größte, was ein Mann kriegen kann und was ihn unwahrscheinlich aufbaut und Sicherheit gibt, vorangeht. Wenn ich das zu meinen Söhnen sage, ich liebe euch, ich bin stolz auf dich, dann bringt sie das voran, dann gibt das ganz große Sicherheit und sie gehen weiter. Wenn ich das zurückhalte oder nicht so ganz oder im Unklaren lasse oder, naja, ich weiß nicht so ganz genau, mal gucken, was da rauskommt bei dir. Das bringt eine große Unsicherheit und einen Kampf ins Leben um diese Anerkennung. Ja? Ich habe das in meinem eigenen Leben erlebt. Ich habe einen guten Vater gehabt. Wirklich. Aber er war nicht vollkommen und er hat genau das nicht gekonnt. Er konnte das nicht sagen. Und ich kann mich nicht daran erinnern, dass er das gesagt hat, als ich ein Junge war. Ich liebe dich. Ich bin stolz auf dich. Dass ich auf seinem Schoß gesessen hätte und er einfach mich gedrückt hätte und gesagt hätte, ich hab dich lieb, mein Sohn. Das habe ich nicht erlebt. Ich kann mich nicht daran erinnern. Es ist auf jeden Fall nicht so gewesen, dass ich mich daran erinnern kann und das irgendwo sich abgespeichert hat. Und was kam ist, ich habe schon danach gesucht. Ich wollte das hören. Und als junger Mann noch. Ich wollte hören von meinem Vater. Ich wollte das schon. Ich wollte ihm gefallen. Ja. Und hab es nicht gehört. Und hab gekämpft darum. Und hab gemerkt, ich krieg's nicht. Und dann habe ich gedacht, so, ich will weg von zu Hause. Möglichst weit. Gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder in den Norden oder in den Süden. Hab ich gedacht, entweder gehe ich nach Kiel oder ich gehe nach Tübingen. Und habe mich dann für Tübingen entschieden, auch nur aus dem Grund, weil ein Freund schon dort war. Und bin dann da hängen geblieben, weil das sind 450 Kilometer bis Kassel. Und ich war auf dieser Suche danach. Und auch, wisst ihr, wenn Gott als Vater, kann man sich ja vorstellen, was habe ich da gemacht? Ich habe nach Gott als Vater gesucht, ich war gläubig, ich war auf dem Weg, ich habe Jesus gekannt. Ich habe sogar den Heiligen Geist später empfangen. Das ist eine andere Geschichte. Aber ich habe den Sohn erkannt, ich habe den Geist erkannt, aber an der Stelle hat mir was gefehlt, der Vater. Und wenn ich Vater gehört habe, dann war das für mich, da konnte ich kaum was mit anfangen. Ich weiß noch, auf unserer Hochzeitsreise, meine Frau hat immer so Lobpreislieder gehört, mit Gott als Vater und ich komme in deine Nähe und ich habe gesagt, mach doch diesen Kruscht aus, echt. Also Kruscht ist ein schwäbisches Wort für diesen, das Zeug. Mach doch das Zeug aus, das ist was für Frauen, ja. Und trotzdem in meinem Herzen habe ich danach gesucht, ja. Und es hat mir gefehlt und ich weiß, wie viele Männer an der Stelle eine Vaterwunde haben. Ist so ein bisschen ein Modewort und ein bisschen eine Mode geworden, darüber zu sprechen, aber es ist die Wahrheit. Auch wenn es Mode ist, trotzdem die Wahrheit. Viele Männer haben an der Stelle eine Wunde, eine Vaterwunde. Nicht diese Liebe des Vaters erfahren und sie kämpfen und suchen danach in der Arbeit, bei Frauen, bei Autos, im Internet. Sie suchen nach diesem Vater. Und wenn wir dann Christen werden, am Anfang ist dann noch ganz gut und dann fängt es auch wieder an. Dann suchen wir nach diesem Vater. Und dann kann es auch sein, wir suchen das im Dienst. Habe ich auch gemacht. Ich muss dem Vater dienen, damit er mich liebt. Ja. Das hat auch nicht funktioniert. Bei Jesus ist es so, als er getauft wurde, hört er die Stimme des Vaters. Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Das ist das, was jeder Sohn hören möchte. Mein Vater sagt, der geliebte Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Das hätte ich hören wollen. Jesus hat es gehört vom Vater, bevor er irgendwas gemacht hat. Bevor er ein Wunder getan hat, bevor er gestorben ist, wusste er schon, mein Vater liebt mich. Mein Vater kennt mich. An der Stelle, glaube ich, ist Jesus als Mensch ein Stück weit unser Vorbild. Und ich glaube, er möchte, dass wir das auch, dass wir den Vater so kennen. Er ist gekommen, dass wir zum Vater kommen. Und die gute Nachricht ist, du sehnst dich nach dem Vater. Und die Wahrheit ist, es gibt ihn. Es gibt ihn. Das ist das, was Jesus sagt. Es gibt diesen Vater, nach dem du dich sehnst. Aber der ist nicht auf der Erde, der ist im Himmel. Und du kannst zu ihm kommen. Der Vorhang ist zerrissen. Durch das Kreuz, durch die Auferstehung, was Jesus vollbracht hat, kannst du zum Vater kommen. Zu diesem Vater, den ich gerade beschrieben habe, kannst du kommen. Und du kannst diese Brille, die du aufhast, ablegen. Und diese Brille, die verschmiert ist durch das Bild deines irdischen Vaters, kannst du von Gott säubern lassen. Und du kannst den Vater sehen, wie er wirklich ist. Den Vater erkennen. Die Liebe des Vaters erkennen. Ich möchte euch noch ganz kurz zum Schluss von mir erzählen, wie das kam, dass Gott bei mir den Schalter rumgelegt hat. Er hat mir mal eine Offenbarung darüber gegeben. Eine ganz kleine Offenbarung am Anfang und das wird dann immer mehr. Und zwar war ich auf einer Konferenz mit vielen tausend Leuten. Auf dieser Konferenz hat John Wimber noch gelebt. Vielleicht sagt manchen von euch dieser Name was. Und der hat dort gesprochen. Und am letzten Tag hat er auch über Gottes Liebe gesprochen und hat darüber gesprochen, dass wir ihm dienen und dass wir Gottes Liebe empfangen. Und ich habe gesagt, ja, das will ich. Ich habe mich extra nach ganz vorne gesetzt, in die zweite Reihe, weil ich schon wusste, ich will auf jeden Fall nach vorne gehen. Und ich will auf jeden Fall was kriegen in dem Gottesdienst. Also ich saß in der zweiten Reihe. Darf ich mal einen Stuhl nochmal haben? Das Mikro geht hier, gell? Okay, ich brauche mal einen Stuhl. Danke. Also ich saß in der zweiten Reihe. Und der John Wimber predigte. Und ich saß da auf meinem Stuhl. Und dann am Schluss kam der Aufruf, auf den ich schon gewartet hatte. Ich war schon in Startlöchern, habe schon mit den Hufen gescherrt, ja. Und dann ruft er also und sagt, wer jetzt Gottes Liebe empfangen will und dem Herrn dienen will, komm nach vorne. Und ich, jawohl. Und dann wollte ich nach vorne. Und dann waren ruckzuck, sind die anderen auch alle aufgestanden. Und ich konnte nicht durch. Und dann strömten die alle durch den Gang nach vorne. Dummerweise war ich in der Mitte in der zweiten Reihe. Da war rechts und links, waren da noch 10 Leute und ich kam nicht durch. Und dann kamen die anderen und plötzlich waren die ganzen Gänge voll. Und alle Leute waren schon vorne, bevor ich da sein konnte. Dann habe ich gedacht, naja gut, dann werde ich halt hier, wo ich hier bin, Gottes Liebe empfangen. Dann hat er vorne gebetet. Und ich habe auch gebetet. Gott, ich will auch deine Liebe empfangen. Ich will dich auch als Vater spüren und sehen. Und ich habe gebetet, ich habe mich echt angestrengt. Habt ihr das auch schon mal gemacht? Und ich habe gesagt, Gott, bitte. Und plötzlich nichts. Und ich habe mich hingesetzt und um mich rum ging die Party los. Und die Leute haben getanzt und haben sich gefreut und dies und das. Und ich saß da. Wisst ihr, was ich aus tiefstem Herzen zu Gott gesagt habe? Gott, immer begegnest du den anderen und gehst an mir vorbei. Aus tiefstem Herzen habe ich das zu Gott gesagt. Immer begegnest du den anderen und an mir gehst du vorbei. Und dann fing ich an zu weinen. Als Mann. Ich saß da, ich habe geheult. Saß da und hab mir selbst leid getan, ja. Und ich saß dann da und plötzlich spürte ich, wie eine Hand auf meiner Schulter liegt. Und dann gucke ich hoch und da war das ein Freund von mir, der neben mir stand, mir einfach die Hand auf die Schulter legte und für mich gebetet hat. Und dann hat es einen Moment gebraucht und dann habe ich realisiert, was da jetzt eigentlich geschieht. Ich habe gesagt, wie kommst du denn daher? Und dann sagte er, ja, ich habe dich von ganz hinten gesehen. Und Gott hat gesagt, geh nach vorne, Markus braucht dich jetzt. Und das war, ihr müsst euch vorstellen, da waren, was weiß ich, 30 oder 50 Reihen von solchen Stühlen da, alle durch, ja. Und er konnte nicht durch die Gänge gehen, weil das war alles voll, habe ich euch ja gerade schon beschrieben, wie das war. In den Gängen standen überall Leute. Und er kam gar nicht nach vorne durch. Was hat er gemacht? Er ist über die Stühle geklettert, ja. Also stellt euch mal vor, hier unser Bruder da hinten will jetzt nach vorne und zwar über die Stühle klettern. Und das war so, dass er gesagt hat, Entschuldigung, darf ich mal vorbei. So hat er sich nach vorne gearbeitet. Deshalb wollte ich euch das mit dem Stuhl zeigen. Und hat sich durchgewühlt durch die 50 Reihen, bis er bei mir war, hat mir die Hand aufgelegt und für mich gebetet. Weil er gespürt hat, Gottes Geist sagt, da vorne ist der Markus, der braucht dich jetzt. Wisst ihr was? Gott hatte mich gesehen. Gott hatte mich gesehen. Das Problem war gar nicht bei Gott. Das Problem war in meinem eigenen Herzen. Ich konnte das nicht empfangen. Aufgrund von Verletzungen, aufgrund von verschiedenen Dingen, konnte ich es nicht empfangen, was Gott mir geben wollte. Aber es lag nicht bei Gott. Und Gott hat diesen Bruder gebraucht, um mir die Hand aufzulegen. Wisst ihr, als ich das gespürt habe, ist was in mir zerbrochen. An Widerstand, an was Komischen, ich kann das gar nicht anders beschreiben. Und ich habe gemerkt, irgendwas von Gottes Liebe fließt rein. Das hat was geändert in meinem Leben, als ich das gespürt habe. Es ist eine ganz kleine Sache, aber es hat was geändert in meinem Leben. Und von dem Zeitpunkt an konnte ich mehr verstehen, wer der Vater ist, wer er für mich ist. Dass er wirklich mein Vater ist, der nicht an mir vorbeigeht. Und er geht auch nicht an dir vorbei. Und er hat einen Weg zu deinem Herzen. Und lass das nicht, gib das nicht auf, zu sagen, das ist für andere. Vater, an mir gehst du immer vorbei. Nein, komm zu ihm. Und er wird dein Herz einweichen. Und er wird durchkommen. Er will auch, dass du durch den Vorhang gehst zum Vater. Das ist manchmal wie mit einem Topf, wo du Kartoffelbrei drin gekocht hast und den lässt du 2 Tage stehen. Mit dem Rest da drin. Was passiert dann? Ja, das sieht schön aus und das ist dann Kruste und so weiter und wenn du dann anfängst mit das funktioniert nicht. Normalerweise muss das erstmal eingeweicht werden. Und dann kriegst du das auch ab. Und unser Herz ist manchmal auch so. Wir sind alle möglichen Krusten dran von unserer weltlichen Prägung, auch von unserer christlichen Prägung, von allen möglichen Dingen, die wir vor unseren Augen haben, was wir denken, wie der Vater ist. Und der Vater muss das einweichen durch seinen Geist. Der muss es einweichen. Aber sein Wunsch ist, dass wir zum Vater kommen. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Und der Vater will, dass wir durch Jesus den Vater sehen für uns. Zu erkennen, er ist unser Abba, wenn wir beten. Wir gehen ins Verborgene und beten zu unserem Vater, der ins Verborgene sieht. Und du kannst deinen Vater sehen, voller Gnade und Wahrheit für dich. Und das bringt einen riesen Unterschied in unser Leben. Ja, das nimmt nichts weg von dem Ernst, den es auch gibt. Es nimmt nichts davon weg. Es nimmt nichts von dem Ernst weg, was Jesus überwinden musste, um uns zu retten. Und das nimmt auch nichts von dem Ernst unserer Verlorenheit ohne ihn weg. Überhaupt nicht. Es nimmt nichts von dem weg, dass wir aufgefordert sind, ein Leben zu führen, was dem Vater gefällt. Aber es ist ein Leben, wo Paulus das so sagt oder so zusammenfasst in einem Satz, das möchte ich euch auch zeigen. Im Epheserbrief sagt er, Epheser 5,1, seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder und wandelt in Liebe, wie auch der Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat als Opfergabe und Schlachtopfer, Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Seid Nachahmer Gottes als geliebte Kinder und dann kommt er, keine Unzucht, keine Lüge und so weiter, weil wir geliebte Kinder des Vaters sind. sollen wir leben wie Jesus. Wenn du das vorne wegnimmst, dann wird es anstrengend. Und deswegen glaube ich, dass Gott euch das heute Morgen sagen möchte, als Folge von Karfreitag und Ostern. Der Vorhang ist zerrissen. Und ihr könnt zum Vater, du kannst zu deinem Vater kommen. Und lass uns das doch noch kurz tun. Lass uns den Heiligen Geist bitten, dass er das in unser Herz bringt. Dass er das in unserem Herzen lebendig macht. Und dass wir im Geist merken, wie der Heilige Geist sagt, in uns aber Vater. Dieser Geist der Kindschaft. Und ich möchte euch gerne in ein Gebet führen. Wo wir was ausdrücken zu Gott und ihn darum bitten. Und in dieses Gebet möchte ich gerne einschließen, dass wir unseren irdischen Vätern vergeben. Vielleicht habt ihr das schon gemacht. Eigentlich müsste man da noch mehr darüber sagen. Ja, das ist jetzt ein bisschen allgemein, aber ich möchte euch sagen, ein Schlüssel für mich, wo Gott an meinem Herzen gearbeitet hat, mein Herz eingeweicht hat, war, dass ich meinem Vater vergeben musste und meiner Mutter vergeben musste. Für alles, was sie versäumt haben. Für alles, was sie falsch gemacht haben, versäumt haben. Und ich glaube, manche von euch haben da schon einiges zu vergeben. Vielleicht habt ihr schlimme Dinge erlebt. Ja, vielleicht habt ihr einen großen Mangel da in eurem Herzen. Und Gott möchte, dass ihr das vergebt und loslasst. Dass ihr euren Vater daraus entlasst. Vielleicht ist er schon lange tot und ihr habt es trotzdem noch in eurem Herzen. Ja, entlasst euren Vater daraus, aus dem, was er versäumt hat, aus dem, was er gesündigt hat. Vergebt ihn und lasst ihn daraus, aus diesem Schmerz, aus dieser Erwartung, aus diesen Sünden, die er begangen hat. Vergebung bedeutet nicht, dass ihr nachträglich sagt, das war alles nicht so schlimm. Das bedeutet es nicht. Vielleicht war es echt schlimm. Also vergeben bedeutet, dass wir echte Sünden vergeben. Aber es ist wichtig, das auszusprechen und unserem Vater zu vergeben. Und ich bin dankbar dafür, dass ich mit meinem Vater sprechen konnte und mich versöhnen konnte mit ihm. Wir konnten das klären zwischen uns und das war so gut. Ja, er hat mich um Vergebung gebeten, ich habe ihn um Vergebung gebeten. Ich weiß, dass das nicht alle von euch können, aber manche von euch können es vielleicht. Dann solltet ihr das tun. Mit eurem Vater und eurer Mutter reden. Vergebung aussprechen, Vergebung geben und selber auch um Vergebung bitten, wo ihr gesündigt habt. Wenn das nicht mehr möglich ist, machen wir das einfach im Gebet. Aber diese Versöhnung mit den Eltern innerlich ist eine große Kraft, die direkt aus dem Kreuz fließt. Ja? Also das möchte ich gern tun, als ersten Teil in dem Gebet. Und als zweiten Teil laden wir dann einfach den Heiligen Geist ein, uns den Vater zu offenbaren. Ja? Können wir das tun? Okay, dann dürft ihr aufstehen oder auch sitzen bleiben, so wie ihr das jetzt gerade auf dem Herzen habt, und einfach mit mir beten. Ich würde euch gerne in Gebet führen, möchte euch bitten, dass ihr mitbetet, einfach hinter mir. Also dürft ihr aufstehen oder sitzen bleiben. Vater, ich komme zu dir. Also ihr dürft hinter mir beten, ja. Vater, ich komme zu dir. Danke, dass du Jesus gegeben hast, der gestorben ist und alles bezahlt hat. Und der Vorhang ist zerrissen. Und der Weg zu dir ist frei. Vater, in Jesu Namen vergebe ich meinem Vater alles, worin er schuldig geworden ist, an mir. Ich vergebe ihm alles, was er versäumt hat, mit Absicht oder unabsichtlich. vergebe meiner Mutter, wo sie schuldig geworden ist an mir und Dinge versäumt hat. Ich vergebe meinen Eltern, wo ich nicht die Liebe bekommen habe, die du eigentlich gedacht hast. Ich vergebe ihnen in Jesu Namen. Und ich lasse meinen Vater los. Raus aus meinen Erwartungen. Raus aus meinem Schmerz. In Jesu Namen gebe ich ihn in deine Hand, Vater. Und ich lasse meine Mutter los. Jedes Wort, jede Erwartung, die sie ausgesprochen hat, zerbreche das über mir und lasse sie los in deine Hand, in Jesu Namen. Und ich trenne mich in Jesu Namen nach Leib, Seele und Geist, ja, von jeder falschen seelischen Beziehung zu meinen Eltern. Und Vater, ich möchte das auch von hier bekräftigen. Ich spreche das aus über meinen Geschwistern, dass sie frei sind von jeder falschen Beziehung, von jeder Sünde, von jeder Schuld, von jeder Verletzung. Ich spreche das darüber aus, dass das am Kreuz getragen wurde. Jede Wunde, die dir geschlagen wurde, Jesus, jede Ablehnung, die du selber vom Vater erduldet hast, hast du getragen, damit auf uns die Annahme des Vaters kommt. Die Annahme des Vaters im Himmel, die komplette Liebe des Vaters im Himmel und Annahme soll auf uns kommen. Und das spreche ich aus über meinen Geschwistern jetzt, dass sie loslassen können und losgeben und freigeben und nicht mehr nachtragen. Okay, wir beten weiter. Und Vater, ich bitte dich, dass du mit deinem Heiligen Geist jetzt in meinem Herzen bezeugst, dass ich dein Kind bin. Ich empfange diesen Geist der Kindschaft. Danke, dass du mein Vater bist, der mich liebt, so wie er Jesus geliebt hat. Und lass es tief in mein Herz fallen. Bleib einfach einen Augenblick so stehen oder sitzen. Und Vater, ich bete darum, dass du mit deinem Geist jetzt kommst. Ich danke dir für deine Gegenwart hier. Und ich bete darum, dass es stark, noch stärker wird und dass du das bezeugst durch deinen Geist, Vater, dass wir deine Kinder sind. Komm du an diese Stellen, Heiliger Geist, wo Verletzungen sind. Komm du an diese Stellen, wo Zweifel ist, wo Furcht ist. Komm, Heiliger Geist, bezeuge du die Liebe des Vaters. Bau du diese Sicherheit, diese Stabilität in unser Leben, die nur von dir kommen kann. Heiliger Geist, wir beten, dass ich segne das Werk, was du tust. Lass es tiefer gehen, lass uns diese Liebe erfahren und weitergeben, darum bete ich. Ich segne euch damit, in Jesu Namen. Ich segne euch damit, mit dieser Liebe des Vaters.